Millanton meets Bundesliga. Unsere große Vorschau auf die Saison 2024-25. Endlich ist es soweit. Der FC St. Pauli ist zurück in der Bundesliga. Für den Millanton ist das eine Premiere. Und so spricht Yannick in 19 Episoden mit Fans der anderen Bundesligisten, dem Team des VDS NDS und unserem Taktikexperten Tim. Viel Spaß!
Wir wollen sprechen über den aktuellen deutschen Meister Bayer Leverkusen. Und da wir das hier im Millanton zum ersten Mal tun, habe ich auch eine neue Stimme zu Gast und sage Moin Vanessa.
Ja, hallo, hi.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Wie gesagt, du bist das erste Mal da und wir reden das erste Mal auch in diesem Format hier, weil als es den Millanton, als der entstanden ist, ist man sich mit Bayer Leverkusen nicht über den Weg gelaufen und auch seitdem nicht mehr. Und dementsprechend hören wir auch dich heute zum ersten Mal und du kannst dich ja erstmal mit ein paar Sätzen so vorstellen. Wer bist du? Was machst du sonst so? Und ja, warum ist es bei dir Bayer Leverkusen, obwohl du in Hamburg wohnst, wenn ich das verraten darf?
Ja, erstmal vielen Dank, genau, dass ich hier zu Gast sein darf. Du hast es schon angekündigt. Genau, ich lebe in Hamburg. Mein Name ist Vanessa, ich bin 47 Jahre alt und in Hamburg lebe ich und arbeite ich jetzt so seit knapp 17 Jahren, bin aber tatsächlich auch in Norddeutschland aufgewachsen, 70 Kilometer von Hamburg entfernt. Das Millantor-Stadion ist fußläufig von mir entfernt, also eigentlich ganz in der Nähe. Aber wie es im Leben so spielt oder gerade beim Fußball so spielt, es kommt ja immer anders, als man es erwartet und der Verein findet einen dann ja auch manchmal zufällig. Und so war es bei mir eigentlich auch mit Bayer 04 Leverkusen. Ich bin Fan seit der Saison 2001, 2002. Alle wissen, die sich mal mit Bayer 04 beschäftigt haben oder auch mit Fußball beschäftigt haben, das ist die bekannte Vizekusen-Saison, wo Bayer 04 in der Meisterschaft, DFB-Pokal und im Champions-League-Finale leider gescheitert ist und am Ende überall den zweiten Platz eingeheimst hatte. Bayer 04 hat mich eigentlich überzeugt mit dem attraktiven Fußball, den sie spielen. Deshalb bin ich damals hängen geblieben. Ich war ein riesen Bernd Schneider-Fan. Und so fing das dann 2001, 2002 an. Seitdem bin ich am Ball und dabei geblieben und fiebere mit, wenn das Team spielt.
Ja, wunderbar. Das ist ja auch schon, also da war das Leiden ja quasi schon mit vorprogrammiert. Also du bist ja wirklich zu einer Zeit dann dazugekommen, als man zwar erfolgreich war, aber es dann zum großen Erfolg dann doch nicht gereicht hat. Ist vielleicht so eine kleine Parallele, auch wenn die großen Erfolge dem FC St. Pauli ja noch weiter entfernt sind. Aber gut, jetzt durch den Aufstieg können wir endlich miteinander sprechen und unsere Teams laufen sich wieder über den Weg. Damals über den Weg gelaufen bei der letzten Begegnung, da müssen wir nämlich zurückgehen zum 29. Spieltag der Saison 2010-2011. Im April 2011 kam es zum letzten Aufeinandertreffen. Damals gastierte der FC St. Pauli bei Bayer Leverkusen. Und ich lese dir einfach mal, ich weiß ja nicht, was das so mit dir macht, da, die beiden Startaufstellungen vor. Du kannst ja mal dann danach so deine Eindrücke oder Ideen dazu preisgeben, ob du überhaupt noch irgendwelche Erinnerungen daran hast. Bei euch standen damals in der Startelf Giefer, Katletz, Schwab, Balic, Ballack, Banetta, Reinhardt, Rolfes, Sam, Pardo und Kiesling. Und empfangen habt ihr die Startelf des FC St. Pauli um Pliqué, Okorodji, Eger, Lechner, Boll, Lehmann, Taki, Gunesch, Thorand und Asamoah. Endstand damals 2:1 für Bayer Leverkusen, obwohl Taki den FCSP in Führung gebracht hatte, aber Kiesling und Bender haben das dann noch gedreht. Ja, hast du noch irgendwelche Eindrücke präsent von diesem Spiel damals oder von den Namen, die ich dir vorgelesen habe?
Ja, das Spiel ist echt schon lange her. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz präsent, aber die Namen natürlich. Bei Bayer 04 Kiesling und Lars Bender, zwei absolute Clublegenden, die lange für den Verein auch gespielt haben. Aber auch bei St. Pauli gibt es natürlich so paar Namen, ne, wie Gunisch, Asamoah, Boll, die einem ja doch ganz gut in Erinnerung geblieben sind auf jeden Fall. Also da hatte der FC St. Pauli eigentlich auch einen sehr, sehr coolen Kader, muss man sagen.
Ja, das war dann so ungefähr so auch die Zeit, als ich dann die ersten Spiele auch verfolgt habe und ja, konnte dann in späteren Jahren auch ein paar davon von denen auch noch spielen sehen. Ja, aber ist, wie du sagst, schon eine ganze Weile her. Und da das so lange her ist, was haben wir denn als Fans des FC St. Pauli in der Zwischenzeit so verpasst? Man ist sich jetzt echt lange nicht begegnet und ja, würde jetzt auch niemandem vorwerfen, dass man vielleicht nicht die erste Liga so im Detail verfolgt. Sicherlich natürlich die Meisterschaft von euch hat man mitbekommen, auch die Art und Weise. Aber starten wir doch mal ein bisschen weiter vor. Du hast mir ja so ein paar Fakten mitgebracht, die du gern erwähnen wollen würdest, was man so zu euch wissen muss, wenn man euch länger nicht verfolgt hat.
Ja, sehr gerne. Also was man grundsätzlich sagen kann jetzt in all den Jahren, dass Bayer 04 sich meist schon immer fürs internationale Geschäft auch qualifiziert hat. Also im Grunde haben sie sich immer festgesetzt unter den ersten sechs. Und du hast es gesagt, die große Krönung, die kam eigentlich jetzt mit der letzten Saison und dem Moment, den eigentlich niemand wirklich erwartet hat, dass dieser Moment überhaupt kommt, nämlich die Meisterschaft. Oder am Ende ja sogar das Double. Gehen wir gleich noch mal kurz drauf ein. Ich springe noch mal ein Stück zurück, weil für mich gibt es so ein paar Entwicklungen, die darauf hingearbeitet haben oder die wahrscheinlich wirklich zu diesem Erfolg dann auch ja maßgeblich beigetragen haben. Mhm. Und da würde ich mal in das Jahr 2018 zurückspringen. Da kann man nämlich sagen, da begann eigentlich ein maßgeblicher Führungswechsel bei Bayer 04, nämlich Fernando Caro übernahm am 1. Juli 2018 als Vorsitzender der Geschäftsführung. Wenig später, nämlich zum 1. Juli 2022, da trat Simon Rolfes sozusagen auf den Plan bei Bayer 04. Simon Rolfes, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, war ja auch oder ist eigentlich eine Clublegende als Spieler von 2005 bis 2015. Und hat zum 1. Juli 2022 die Nachfolge von Rudi Völler angetreten, nämlich als Geschäftsführer Sport bei Bayer 04. Hm. Also die Ära Völler ist in dem Sinne so langsam ausgelaufen. Und ja, mit diesem neuen Gespann in der Führungsriege muss man sagen, und das hat man jetzt, das kann man jetzt im Nachhinein ganz gut irgendwie festhalten, hat sich da schon eine neue Mentalität, ein neuer Hunger entwickelt, ein Hunger nach Erfolg und auch weg von dieser Wohlfühloase, über die man ja immer bei Leverkusen gesprochen hat. Es war ja immer dieses, ach, sie sind erfolgreich, aber sie schaffen es am Ende ja doch nicht, irgendeinen Titel zu holen. Und das, wie du auch gerade schon gesagt hast, das hat eigentlich so das große Leid jedes Bayern 04-Fans ausgemacht. Und das war eine wirkliche Identifikation als Bayern 04-Fan, nämlich dieses, wir schaffen es einfach nicht, den Titel zu holen. Damit hat man sich identifiziert und das war völlig normal irgendwie am Ende für jeden Bayern 04-Fan.
Okay, und das fällt jetzt weg.
Das fällt jetzt weg, genau. Insofern ein bisschen eine Sinnkrise für Bayer 04-Fans, dass jetzt mit der Meisterschaft diese Identifikation weggefallen ist, aber natürlich im guten Sinne. Absolut, absolut, genau. Und jetzt springe ich mal ein Stück weiter nach vorne. Es war die Saison 2021, 2022. Damals war noch Seoane Trainer bei Bayer 04. Simon Rolfes hatte einige gute Transfers getätigt, beziehungsweise es wurden damals auch viele wichtige Spieler gehalten. Namen sind sowas wie Florian Wirtz, den man ja auch sehr präsent hat, jetzt noch von der Europameisterschaft, oder auch ein Patrick Schick, der damals wirklich Topstürmer der Liga war. Genau, und die Hoffnungen waren zu dieser Saison schon sehr, sehr groß, dass man was erreichen kann. Am Ende ist man in die Saison gestartet und es kam ja das komplette Gegenteil. Man ist gestartet und war eigentlich ziemlich schnell im Abstiegskampf, was man von Bayer 04 auch nicht gewohnt war, weil wie gesagt, davor hatten sie sich eigentlich immer etabliert in den ersten unter den ersten sechs. Davor die Saison hat man sogar auf Tabellenplatz 3 abgeschlossen. Jetzt spielte man plötzlich um den Abstiegskampf. Und dann passierte das, wo ich jetzt im Nachhinein natürlich auch froh bin, aber wo ich selber zugeben muss, ich war sehr, sehr skeptisch und wusste gar nicht so recht, wie ich das einordnen soll. Man holte nämlich Xabi Alonso. Den kannte man ja als Trainer eigentlich gar nicht. Ne, man kannte ihn als Spieler bei Bayern München, Real Madrid, etc. und wusste, er ist ein Top-Spieler. Ja. Aber ob ein Top-Spieler auch ein Top-Trainer sein kann, das war halt die große Frage. Es war schon ein Stück weit auch ein Risiko, was man da gegangen ist, finde ich, mit der Verpflichtung. Aber jetzt im Nachhinein kann man natürlich auch wieder sagen, der Plan ist aufgegangen. Also Xabi Alonso hat wirklich das Ruder rumgerissen in dieser Abstiegssaison. Am Ende lag Bayer 04 auf Platz 6 der Saison und sie haben sogar das Halbfinale der Europa League erreicht, sind dann im Halbfinale leider an AS Rom gescheitert. Und ich war damals auch bei diesem Spiel ins Stadion, wo man hat damals schon gemerkt, da ist so eine Euphorie entstanden. Auch in der Mannschaft, aber auch bei den Fans. Das Stadion war voll, die Stimmung war, also ich glaube, so eine gute Stimmung habe ich vorher noch nie erlebt in der Bay Arena. Es war eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Und man hat irgendwie gemerkt, da entwickelt sich was, da kommt was. Und so war es dann ja dann auch. Dann kam die letzte Saison und man ist von Anfang an in die Saison gestartet. DFB-Pokal übrigens im Millantor-Stadion gegen Ottensen.
Stimmt, ja, stimmt.
Also vielleicht war es auch der Millantor-Effekt. Es kann sein, dass der zur Meisterschaft geführt hat am Ende des Tages. Die Saison ist furios gestartet. Man hat Bayern München abgefertigt, was man so jetzt auch nicht kannte von Bayern 04. Es gab schon mal gute Spiele gegen Bayern München in der Vergangenheit. Aber ja, es war einfach, man muss sagen, von vorn bis hinten die perfekte Saison. Was auch daran lag, dass man zu dieser Saison nochmal sehr, sehr gute Transfers getätigt hat. Man hat einen Routinier wie Granit Xhaka geholt. Man hat einen tollen Linksverteidiger wie Grimaldo geholt. Man hat einen Stürmer wie Victor Boniface geholt. Und im Grunde, ja, war der Kader, glaube ich, noch nie so ausbalanciert wie in dieser Saison und so gut besetzt auf allen Positionen. Und alle haben dieses System, wir sagen mal Xabi-Ball, dieses System Xabi Alonso auch einfach verinnerlicht, wie immer einen wunderschönen Fußball gespielt und dann aber noch erfolgreich. Und das war jetzt das Neue. Genau, und so ist man dann am Ende der Saison durch die Bundesliga gegangen, ungeschlagen. Man hat das DFB-Pokalfinale erreicht und gewonnen und ist leider im Europa-League-Finale dann gescheitert gegen Bergamo, aber am Ende steht da dann eine Zahl von 51 Pflichtspielen ungeschlagen und das ist natürlich ja einzigartig, also schon unglaubliches Ergebnis am Ende des Tages.
Ja, und irgendwas muss man ja auch noch haben, wovon man träumen kann, ne? Also wenn jetzt aus Vizekusen plötzlich Triplekusen geworden wäre, das wäre ja vielleicht auch ein bisschen sehr viel des Guten gewesen, so von außen betrachtet. Klar, man selber möchte natürlich alles mitnehmen, was geht, aber ich meine, 51 Pflichtspiele, du hast es gesagt, ungeschlagen gewesen.
Ja,
absolut. Da wird sicherlich so schnell zumindest hierzulande niemand mehr rankommen. In anderen Ligen ist die Dominanz ja noch ein bisschen stärker, aber ich denke, viele werden es ja auch zumindest gesagt haben, dass es zumindest die Bayern nicht geworden sind, ob man es jetzt euch direkt gegönnt hat. Da müsste man, glaube ich, hängt davon ab, wen man fragt.
Genau, da können wir wahrscheinlich eine ganz eigene Podcast-Folge draus machen aus dem Thema. Auf jeden Fall. Ja, absolut.
Ja. Genau, aber ansonsten ist es ja wirklich ein sportlicher Erfolg, den man euch gar nicht absprechen kann und auch gar nicht will. Gut, dann schauen wir doch mal auf die Menschen, die diesen Erfolg miterlebt haben und man hat ja auch so ein bisschen so Videos gesehen und Interviews gehört von Leuten, die wirklich auch ähnlich wie du schon seit Jahren und Jahrzehnten hingehen und immer darauf warten, dass es irgendwann passiert und jetzt ist es soweit gekommen. Was hat denn allgemein Bayer Leverkusen für einen Stellenwert in der Stadt und in der Region vielleicht?
Ja, ihr wisst, ich komme nicht aus Leverkusen, aber natürlich bekommt man mit die Geschichte des Vereins, die sehr, sehr eng verbunden ist, auch mit der Geschichte der Stadt. Das muss man mal am Ende so sagen. Und wir haben es gerade schon angedeutet, ne, Bayer oder das Bayerkreuz als Symbol für Heimat auch für die Leute, ist natürlich in dieser ganzen Geschichte nicht wegzudenken. Und was mir zum Beispiel lange gar nicht bewusst war, ist, dass der Verein sogar älter ist als die Stadt selbst. Also Leverkusen entstand irgendwie 1930. Das Lustige ist, dass jetzt gerade in diesem Jahr, nämlich zum 1. Juli, der 120. Geburtstag gefeiert wird des Vereines. Am 1. Juli 1904 wurde nämlich der Turn- und Spielverein der Farbenfabriken Friedrich Bayer und Co. in Leverkusen gegründet. Also Farbenfabriken, daher kommt, ich weiß nicht, ob er das schon mal gehört hat, auch dieser Begriff Farbenstadt. Ne, wenn man von Leverkusen spricht, spricht man ja auch manchmal von der Farbenstadt. Genau, und da ging damals dann auch die Fußballabteilung hervor. Und damals ging die Initiative und die Gründung von Bayer AG-Mitarbeitern aus. Ne? Es gibt ein Fanlied, das beginnt dann, alles begann mit einem Brief und dann ging es Sieg um Sieg und so weiter, geht der Song. Und das erinnert dann sehr stark an diese Gründungsgeschichte und ja, die ist auch einfach sehr, sehr präsent, muss man einfach sagen. Und die Verbindung, wie gesagt, zwischen Stadt, Verein und Fanszene, das spürt man an allen Ecken. Die ist einfach da, ob junger Hase, ob junger Fan oder alteingesessener Hase. Das zieht sich einfach so durch den Verein. Genau. Ich will jetzt hier auch keine Geschichtsstunde betreiben. Man kann nämlich, weil es dieses Jubiläum gibt, jetzt auch auf der Website bei Bayern 04 auch bestimmt nochmal nachschauen. Die haben da eine ganze Chronologie zu der Entstehung des Vereins. Genau, wenn man da mal genauer sich beschäftigen will, auch mit der Tradition des Vereins, dann kann ich das nur ans Herz legen, da mal auf die Website zu schauen.
Das können wir gerne verlinken und einen kleinen historischen Exkurs machen wir nachher auch noch, wenn es ums Stadion geht. Lass uns aber erstmal noch bei den Fans bleiben. Kannst du ein bisschen was zur aktiven Fanszene sagen, wie die sich so gestaltet? Was bekommst du damit?
Da muss ich schon offen sagen, dass ich natürlich nicht für die aktive Fanszene sprechen kann, weil ich versuche schon sehr viel dabei zu sein bei Heimspielen, bei Auswärtsspielen, auch mal bei internationalen Fahrten. Aber ich bin da teilweise natürlich schon ein Stück weit weg. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass ich einfach, ja, dass ich die Fanszene als sehr familiär erlebe. Die ist sicherlich nicht so groß wie bei anderen Vereinen, das muss man schon sagen. Aber sie hat schon eine langjährige Historie, die ist schon langjährig gewachsen. Und das, was ich schon gerade angedeutet habe, ne, es ist sehr familiär, sie sind sehr stark verwurzelt mit der Stadt und der Region. Und ich erlebe einen sehr, sehr starken Zusammenhalt auch, das muss man sagen. Am Ende des Tages, auf jeden Fall. Weiß nicht, ob ich an dieser Stelle auch nochmal eine Empfehlung aussprechen darf.
Klar.
Wenn man jetzt ein bisschen mehr zum Engagement oder zu Projekten der aktiven Fanszene Leverkusen erfahren möchte, dann gibt es nämlich auch einen sehr tollen Podcast. Der heißt Alle Beide. Der Name ist entstanden aus dieser Frage, die man kennt. Oh, es gibt Leverkusen-Fans, ja, alle beide. So, genau da stammt der Name. Und dieser Podcast, der ist nämlich aus der Leverkusener Fanszene für die Leverkusener Fanszene entstanden unter dem Dach der Nordkurve 12. Und die Nordkurve 12, das ist der unabhängige Dachverband der Bayern 04-Fans. Genau, insofern den Podcast empfehle ich. Da werden sehr viele Dinge, Engagement, Projekte, etc. vorgestellt, wenn man sich mal ein bisschen näher dann auch mit dem Engagement der Szene auseinandersetzen will. Und wenn man jetzt Nordkurve hört, dann liegt es wahrscheinlich auch nahe oder dann kann man sich auch sofort denken, dass zu Hause der Ultras und der aktiven Fans, der ist in der Nordkurve, in der Bayer Arena. Was historisch gesehen auch nicht immer so war, denn ganz, ganz früher ist man wohl mal in der Südostecke gestartet, dann irgendwann mal im C-Block, also im Nordosten. Und letztendlich ist man jetzt aber seit einigen Jahren dann hinterm Tor in der gesamten Nordkurve gelandet. Vielleicht auch noch ganz interessant als Info. Und ansonsten, wenn man die Fanszene treffen will, nicht nur im Stadion, dann ist das Stadioneck die Anlaufstelle, das heißt vor oder auch mal nach einem Heimspiel. Dann trifft man sich zum Plausch und Spieltagsbier dann am Stadioneck. Das wird von der NK 12 betrieben. Und dort finden aber auch unabhängig von Spieltagen immer mal wieder Veranstaltungen, Lesungen etc. statt. Insofern, genau, ist das auch immer eine große Anlaufstelle für Fans von Bayern 04. Und was für mich als Bayern 04-Fan, der ja jetzt nun hier in Hamburg sitzt, ganz wichtig ist, das ist noch das Thema Netzwerkarbeit, dass der Verein gerade auch in den vergangenen Jahren sehr stark vorantreibt, bedeutet, wir sind in Netzwerken organisiert. Ich bin zum Beispiel im Netzwerk Nord bzw. Nordwest und über dieses Netzwerk habe ich halt die Möglichkeit, mich mit Fans aus Hamburg, Schleswig-Holstein oder auch Bremen zu vernetzen und wir organisieren dann Zusammenfahrten, was ja auch immer ganz gut ist, dass man nicht alleine unterwegs sein muss am Ende des Tages.
Ja, gerade wenn es wahrscheinlich so viele Exil-Fans gibt, ne? Also
ja.
Ist ja ganz gut, wenn man dann wirklich auch so Connections vor Ort hat. Ich meine, das kennen wir ja auch. Es gibt ja auch von St. Pauli sich Fanclubs überall verstreut. So, und das ist immer ganz gut, wenn man auch ums Eck sozusagen oder zumindest in der unmittelbaren Umgebung Leute hat, die es da mit dem gleichen Verein halten, wenn der schon nicht in der gleichen Stadt spielt.
Absolut. Und man unterschätzt es echt, wie viele es am Ende sind, ne, wie du sagst. Also ich war tatsächlich ganz überrascht, ne, wie viele man dann dort tatsächlich trifft über so ein Netzwerk. Das vermutet man ja immer nicht. Man hat immer so das Gefühl, ich bin hier ganz allein als Bayern 04-Fan, weil ne, andere Vereine, Fans sind breit verstreut, andere große Vereine, da kennt man schon den einen oder anderen. Aber Bayern 04 ist da ja doch nicht ganz so verbreitet, muss man sagen. Insofern, ja, ist das schon eine ganz gute Plattform, definitiv.
Und es sind auf jeden Fall mehr als alle beide. Und
genau. Ja.
Den Podcast werden wir auf jeden Fall auch verlinken, aber das waren noch schon einige Einblicke in die Fanszene von Leverkusen. Dann, und du hast ja das Stadionumfeld jetzt schon angesprochen, dann springen wir doch direkt mal zur Bay-Arena. Ich habe mir auch ein bisschen die Historie mal angeschaut, was ich nämlich auch gar nicht wusste, dass zwar unter anderem Namen damals noch als Ulrich-Haberland-Stadion, aber an diesem Ort wird schon seit 1958 gespielt. Man musste zwar zwischendurch ausweichen mal wieder, weil irgendwie, ich glaube, direkt 1958 gab es ein Freundschaftsspiel gegen MSV Duisburg. Da war der Rasen so kaputt, dass man wieder ins alte Stadion am Stadtpark umziehen musste. Fand ich eine ganz lustige Anekdote. Dann hat man in den 80er und 90er Jahren nach und nach die ganzen Tribünen neu gemacht und auch dann 2007 die dann schon Bay-Arena, so heißt sie nämlich seit 1998, habe ich gelernt, hat man dann noch weiter umgebaut, hatte dann aber irgendwie in der Hinrunde 8-9 kein Dach und musste dann aufgrund zahlreich wieder eines Umbaus auch zeitweise in Düsseldorf spielen. Das war mir auch neu, habe ich auch nicht mitbekommen damals.
Und ich habe die Zeit auch gar nicht so positiv in Erinnerung. Also ich glaube, das war in der Saison auch gar nicht so erfolgreich, in Düsseldorf zu spielen. Ich müsste die Zahlen nochmal nachgucken, aber in meinem Kopf habe ich es gar nicht so positiv in Erinnerung.
Ja, das werden wahrscheinlich ältere St. PaulianerInnen bestätigen, als St. Pauli mal eine Zeit lang im Volkspark spielen muss. Das wird sicherlich, kann ja auch nicht sagen, wie sportlich erfolgreich es war, aber emotional war es sicherlich keine schöne Zeit. Genau, und dann wurde 2009 die neue Bay-Arena eingeweiht und fast jetzt 30.210 ZuschauerInnen. Genau, dann nimm uns doch mal mit, du hast schon gesagt, Stadion-Eck kann man, rund ums Stadion kann man sich aufhalten. Was gibt's denn sonst, gerade aus Gäste-Fansicht, wenn wir dann da zu euch reisen diese Saison, was gibt's da zu wissen, was müssen wir beachten, wo müssen wir überhaupt hin, was gibt's zu trinken, was gibt's zu essen? Schieß los.
Ja, ich schieß einfach mal los. Also grundsätzlich muss ich sagen, genau, du hast die Kapazität ja gerade schon genannt. Ich finde auch zu dem, was ich vorhin schon zur Fanszene gesagt habe, ich finde, das Stadion passt einfach zu diesem familiären Atmosphäre. Ich mag die Größe des Stadions. Klar, ein großes Stadion, das hat auch seine Vorteile, aber ich finde die Größe so eigentlich ganz gut. Es ist familiär, man ist nah dran am Feld, egal wo man sitzt. Und ich glaube auch, ich saß natürlich noch nie im Gästeblock, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass auch vom Gästeblock die Sicht ganz gut ist. Der Gästeblock, der ist in der Bay-Arena in der Südwestkurve, also im sogenannten G-Block zu finden, also quasi in dem Eckdreieck, genau, wo ihr als Fans dann sein werdet. Ja, ich hab noch mal zwei, drei Fakten so ein bisschen zur Bay-Arena noch mal mitgebracht. Und zwar, wenn das Team des FC St. Pauli einlaufen wird bei uns in der Bay-Arena, kann ich schon mal versprechen, es wird einen Top-Rasen geben. Denn der Rasen in der Bay-Arena, der wurde auch schon, ich glaube, dreimal oder sowas als Pitch of the Year ausgezeichnet von der DFL. Und dass der Rasen was aushält, das hat er auch gezeigt, nämlich am 14.04., das war der Tag beim Spiel gegen Werder Bremen, als Bayern 04 die Meisterschaft eingetütet hat. Da war natürlich kein Halten mehr. Der Platzsturm am Ende des Spiels, der war perfekt. Die Saison war aber noch nicht vorbei. Und es gab natürlich viele Stimmen und viele Befürchtungen, dass der Rasen das nicht überleben wird. Aber er hat gehalten. Insofern, also der Rasen, der kann was in der Bay-Arena. Genau. Ansonsten finde ich persönlich noch ein ganz, ganz cooler Fakt ist, wir haben zwei Stadionsprecher bei uns, nämlich die Petra Petidal und Tobias Ufer. Und jetzt hast du den Namen gerade schon gehört. Es ist nämlich eine weibliche Stadionsprecherin und die Pitti, die ist tatsächlich schon seit 2009 bei allen Heimspielen dabei und war damit tatsächlich auch die erste Stadionsprecherin in der Bundesliga. Und es gab ja auch lange Zeit gar keine in der Bundesliga. Ich glaube, jetzt inzwischen gibt es jemanden beim FC Freiburg. Aber die Pitti war da tatsächlich lange allein auf weiter Flur, was das betrifft.
Ja.
Was, ja.
Wenn ich kurz rein, also ich würde einfach kurz reingrätschen, weil ich so viele Parallelen sehe. Also Pitch of the Year haben wir am Milan Tour tatsächlich in jüngerer Vergangenheit auch schon gewonnen. Das war sicherlich auch nicht immer so. Und ich weiß auch nicht, ob man, wir hatten jetzt zum Glück das letzte Heimspiel dann, wo der Aufstieg dann klar war, bevor man in Wiesbaden die Woche drauf die Meisterschaft gefeiert hat. Von daher musste da jetzt so schnell nicht mehr gespielt werden. Und von den Bildern, die ich gesehen habe, waren zumindest einige Stellen durchaus ausbesserungswürdig. Und ja, dann bekommt ja eure Stadionsprecherin eine mit unserer Dagi, eine Kollegin auch, also die macht bei uns das ja auch, das ist ja auch mehrere, unter anderem Dagi, die das machen. Das fand ich jetzt auch gerade noch eine schöne Parallele, also dass da auch die StadionsprecherInnen dann jetzt doch endlich mal gegendert Welt in der Bundesliga doch ein bisschen vielfältiger und diverser wird.
Ja, absolut. Auf jeden Fall. Ich finde das auch schön. Ich finde das sehr cool. Genau. Und ansonsten, vielleicht auch noch ganz interessant, seit Februar 2023 gibt es in der Bayer Arena das Konzept Luisa ist hier. Um das Sicherheitsgefühl von Fans im Stadion zu erhöhen. Ne? Die Kampagne, die kennt man, die wurde im Dezember 2016 vom Münsteraner Frauennotruf gestartet und kennt man ja auch eher aus der Veranstaltungs- und Barszene etc. Es gibt auch andere Vereine, die da schneller waren als Bayern 04, teilweise dann unter anderem Namen. Aber Bayern 04 hat das Konzept jetzt auch seit Februar 2023. Ne? Das heißt, wenn man sich bedrängt fühlt, bedroht oder belästigt fühlt, dann kann man mit dem Codebot Luisa zum Beispiel an Stadionmitarbeiter herantreten und bekommt dann da Hilfe und Unterstützung. Und man findet auch im ganzen Stadion, zum Beispiel auch auf den Toiletten etc., Plakate, die nochmal darauf hinweisen oder ähnliches. Und ich persönlich habe jetzt noch keine negative Erfahrung gemacht, muss ich sagen. Ich finde es trotzdem aber ein gutes Gefühl, dass es so ein Konzept gibt im Stadion. Insofern, genau, das vielleicht nochmal als dritten Fakt zum Stadion.
Ja, absolut. Also gerade bei so vielen Menschen auf einem Haufen, ne, so, aber so schlimm das ist, aber natürlich gibt es da auch immer mal wieder Leute, die sich nicht benehmen können und dann übergriffig werden oder sich sonst wie falsch verhalten. Und dann ist es, glaube ich, jetzt wichtig, dass gerade Menschen, die sich vielleicht nicht so trauen, da direkt die Konfrontation zu suchen oder auch niemanden um sich haben, der da direkt einspringen kann oder es vielleicht auch gar nicht mitbekommt, das soll es ja auch geben, dass sie dann wissen, okay, es gibt einen Ort, wo ich Hilfe bekomme, aber bei uns gibt es ja auch das Awareness-Team und schon die diverse Stadien gehört, wo das auch inzwischen eingeführt wurde, ist auf jeden Fall eine super und wichtige Sache. Danke, dass du das hier noch mit eingebracht hast. Sollen wir noch über Essen und Trinken reden oder ist das in der Bayer Arena nicht so erwähnenswert?
Ich sag mal so, das Angebot ist schon sehr klassisch, auf jeden Fall. Ne, also so
Bier und Bratwurst.
Die Krakauer kann ich sehr empfehlen für Leute, die Fleisch essen. Aber man muss auch sagen, auch vegan hält in den letzten Jahren immer mehr Einzug in der Bayer Arena. Also zum Beispiel Bulgursalat mit Falafelbällchen dürften auch im Gästeblock im Angebot sein. Es gibt auch eine Veggie-Corner, das betrifft den Gästeblock leider nicht, weil der ist im Nordostbereich. Genau, und da kann man dann auch vegane Bratwurst, Currywurst oder auch Nuggets, Brokkoli-Nuggets sind das, glaube ich, irgendwie erwerben. Genau, insofern, das Angebot wird immer weiterentwickelt, aber es ist relativ klassisch, aber was natürlich typisch rheinländisch ist, und das kennt ihr natürlich dann ja auch schon aus Orten wie Düsseldorf oder ähnliches, ist natürlich das Kölsch, was es im Angebot gibt. Bei uns in der Bayer Arena ist es das Frühkölsch, Früh ist Sponsor von Bayer 04, und als Pilz gibt es dann das Bitburger mit und ohne Alkohol und ansonsten die üblichen Softdrinks. Insofern, es ist das klassische Angebot, aber ich finde ganz okay.
Ding Dong, Werbung. In den Stadien der Bundesliga gibt es die unterschiedlichsten Biere. So auch bei unserem Partner, der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ob Lager, Pale Ale, Stout, Porter oder Helles, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das mit oder ohne Alkohol. Schaut doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, vorbei und macht euch selbst ein Bild. Kervida und das Team des VDS-NDS wünschen euch eine tolle Saison. Und denkt bitte daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Ich habe kurz, weil ich mich stumm geschaltet habe, konnte man es nicht hören, aber kurz die Luft eingesogen, als du Kölsch gesagt hast. Und dann gesagt, bitte lass es auch ein Pilz geben. Da ja. bin ich nämlich, also ich bin da, ne, ja, ist alles in Ordnung, wenn man das gerne trinkt, aber ich bin da absolut kein Fan von. Dann schon eher ein Alt, wenn man dann so nach Düsseldorf rüber guckt, ein Altbier würde, geht dann schon eher. Aber gut, wir müssen jetzt hier nicht über Biergeschmack sprechen.
Nee, das nicht. Was man aber vielleicht noch wissen muss, ist, in der Bayer Arena gibt es keine Barzahlung. Also eine übliche Girokarte, Kreditkarte, Debitkarte, die sollte man auf jeden Fall dabei haben, weil das läuft tatsächlich alles digital und über Karte in der Bayer Arena. Das muss man vielleicht auch noch wissen, wenn man in die Bayer Arena kommt.
Ja, gut, auch das greift ja immer mehr um sich und ist mir tatsächlich auch lieber, und also da ist man ja schon mal eher drauf eingestellt mittlerweile, als diese Verzehrkarten, die man sich erst noch aufladen muss, diese Prepaid-Dinger. Das ist dann halt als Gästefan immer blöd, wenn du den dann erst wieder zurücktauschen musst oder es vielleicht gar nicht geht. Von daher hältst du einfach deine Karte ran und dann ist gut, muss man halt nur ein bisschen im Auge behalten, was man sich da so holt. Das ist halt immer, also ich mochte beim Auswärtsfahren eigentlich immer, man nimmt sich einen gewissen Betrag mit und das ist dann halt das Budget für die Auswärtsfahrt. Und wenn das alle ist, ist alle. Gut, muss man halt ein bisschen mehr aufpassen. Gut, Vanessa, in Anbetracht auch der fortgeschrittenen Aufnahmezeit schon, wollen wir ja auch noch über Baustellen bei Bayer 04 sprechen. Da hast du mir zwei mitgebracht. Du darfst selber gerne entscheiden, mit welcher du anfangen möchtest.
Ja, ich fange mal mit dem Kader an. Und ich glaube, da sind wir aktuell wahrscheinlich auch relativ schnell durch, weil man muss sagen, Bayer 04 hat grundsätzlich, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, einen auf allen Positionen sehr gut besetzten und breiten Kader. Es wird wahrscheinlich schon den ein oder anderen Abgang geben, aber man kann eigentlich jetzt nicht davon ausgehen, dass der Ausverkauf stattfindet. Xabi Alonso ist ja auch noch diese Saison als Trainer mit am Start und der zieht, muss man sagen, ist auch so ein Spielermagnet. Also die Verpflichtung damals hat auch, glaube ich, dazu beigetragen, dass viele Spieler sich am Ende für Bayer 04 entschieden haben. Die Transferphase geht so langsam in die heiße Phase. Jetzt durch die Europameisterschaft passiert da, oder ist da gefühlt auch nicht so viel passiert am Ende des Tages. Die ein oder andere Verpflichtung, die gab es jetzt schon bei Bayer 04. Zum Beispiel hat man für das Mittelfeld oder gerade als Ersatz nochmal für Granit Xhaka Alex Garcia geholt vom FC Girona, also auch ein spanischer Routinier, schon 27 Jahre alt, aber auch noch zwei, drei jüngere Spieler, die man da geholt hat, was auch mal so diese Philosophie ist, diesen Mix aus erfahrenen Spielern und auch aus jungen Spielern. Die einzige, aus meiner Sicht, große Baustelle könnte sich tatsächlich auftun, wenn Jonathan Tah den Verein verlässt und danach sieht es aus. Jonathan Tah ist auch schon lang verdienter Spieler bei Bayer 04, kommt ja aus Hamburg, damals aber beim HSV gespielt, also Hamburger Jung. Deshalb, ich gebe es immer überall zu, ich bin Tah Ultra. Also mich würde der Abgang auch persönlich sehr treffen, wenn er geht. Er war jetzt, glaube ich, 9 Jahre schon bei Bayer 04 und hat auch in der letzten Saison einfach einen immensen Beitrag geleistet in der Innenverteidigung. Also der hat, glaube ich, die beste Saison seines Lebens gespielt. Und der würde schon eine Lücke reißen, muss man sagen. Und die Alternativen, zumindest was ich bisher so mitbekomme, die sind entweder nicht auf dem Niveau oder dann auch nicht bezahlbar. Insofern bin ich mal gespannt, mit welcher Verteidigung Bayer 04 dann am Ende in die Saison startet tatsächlich.
Okay, wir halten fest, du bist Ultra.
Ja, genau, ich bin Ultra.
Gut, und jetzt heben wir das Niveau wieder ein bisschen und reden über die nächste Baustelle ganz schnell.
Ja, genau, Baustelle. Ihr könnt es euch denken, ne? Der Erfolg, der bringt auch Fans mit. Ich meine, ich bin ja selber damals zur Vizekusen-Saison-Fan geworden, so ist das nun mal. Wenn der Erfolg kommt, dann gibt es auch viele, die dann neu dazukommen und so ist es auch bei Bayer 04 gewesen. Also die Fans und Mitglieder, die sind explodiert in der letzten Saison. Man hat tatsächlich die 50.000er Marke bei den Bayer 04 Clubmitgliedern überschritten jetzt in der letzten Saison und dass man nicht ganz vorbereitet war auf diesen Ansturm, das hat man doch an der einen oder anderen Stelle gemerkt. Also typisches Beispiel ist da wirklich der Fanshop oder das Ticketing. Bestellungen haben teilweise wirklich ewig gedauert oder wurden teilweise fehlerhaft geliefert. Das hat schon zu viel Unmut dann auch bei vielen Fans geführt. Ich meine, ja, es ist Jammern auf hohem Niveau, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen. Nichtsdestotrotz, ja, merkt man einfach schon, dass Bayer 04 auf diesen Ansturm nicht ganz vorbereitet war und den so nicht erwartet hat. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das dieses Jahr entwickelt, sowohl was die Zahlen betrifft, als auch die Performance im Fanshop, muss man dann sehen. Und man muss auch sagen, als Bayer 04-Fan, das kennt ihr als FC St. Pauli-Fans nicht so wahrscheinlich, wenn man Tickets wollte, außer vielleicht jetzt bei den großen Spielen Bayern München oder Dortmund, dann hat man auch Tickets bekommen. Und auch das ist diese Saison natürlich nicht mehr gegeben. Also der Run auf die Tickets, egal ob Auswärtsfahrt, internationale Tour oder Heimspiel, der Run, der war sehr groß. Und das ist teilweise dann auch schon frustrierend, wenn man dann kein Ticket mehr abbekommt und im Fanshop sitzt, weil man das als Bayern 04-Fan ehrlicherweise einfach so nicht gewohnt ist. Insofern, ja, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Wochen und Monaten. Also, ja, man kann auf jeden Fall sagen, also jetzt beim ersten Training, die Trainingswoche hat begonnen bei Bayern 04, da war Schlange stehen auf jeden Fall auch schon wieder angesagt. Das kennt man auch nicht so unbedingt.
Okay, also doch eine eher ungewohnte Situation, was so die Masse angeht. Ja klar, du hast es schon so in so einem Nebensatz gesagt, bei uns die Tickets ja immer Mangelware und jetzt auch als die Dauerkarten und Saisonpakete wieder an den Start gingen. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben sie es zumindest bei den Saisonpaketen so gelöst, also dass du quasi 17 Einzelkarten, ne, für die Heimspiele kaufen kannst, dass du mindestens seit Juli letzten Jahres Mitglied sein musst, um da ein Vorkaufsrecht erstmal zu haben. Also dass du quasi schon die ganzen, die jetzt während der laufenden oder der gerade abgelaufenen Saison dazugekommen sind, die dann erstmal quasi außen vor sind. Ja, aber gut, da muss man sicherlich auch so ein bisschen Learning by Doing machen, was ganz gute Verfahren sind. Und ich glaube, ja, der Server wird jetzt ein oder andere Mal überlastet sein und Leute werden fluchen und dann können die sich glücklich schätzen, die in die Bay-Arena reinkommen können, weil du hast schon gesagt, so groß ist sie nicht. Gibt es denn Pläne vielleicht, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, gibt es noch Pläne, die zu vergrößern oder soll die dieses 30.000 Kästchen in Anführungsstrichen bleiben?
Ja, die Diskussion ist schon sehr stark gewesen jetzt nach dieser Saison. Ich glaube aber, da gibt es auch wieder lizenzrechtliche Beschränkungen oder ich kann es nicht genau wiedergeben, was da genau ist, aber die Chance, dass das passieren wird, ist, glaube ich, eher gering, weil da recht große Hürden sind, was einen Ausbau betrifft. Insofern kann ich es mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich passieren wird am Ende des Tages.
Okay. Das nur gerade nur als Ergänzungsfrage, weil ich mich gefragt habe, wie die ganzen Leute, die da gerne rein wollen, ob die nicht vielleicht auch irgendwie Platz finden sollen. Aber das ist ja, ungefähr genauso von der Größe ungefähr wie wir. Das finde ich eigentlich auch vollkommen okay. Ich mag diese, also klar, diese großen 60.000, 70.000 Tempel sind irgendwie beeindruckend, aber muss ich auch nicht haben. Gut, liebe Vanessa, eine Abschlussfrage noch an dich. Wenn du mit Bayer Leverkusen auf Reisen in diese neue Saison gehst, was darf in deinem Koffer auf keinen Fall fehlen?
Genau, wir haben es ja schon gesagt, ne? Die offensichtliche Antwort wäre wahrscheinlich Aspirin, haha. Aber es gibt ein rotes Shirt, ich habe es auch gerade an. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe es sogar angezogen heute für die Aufnahme. Es gibt ein rotes Shirt aus der letzten Saison mit dem Aufdruck Wir für unseren Traum. Das waren so ein Stück weit ein Motto, schon vorletzte Saison für die Europa League Saison und das zog sich so durch und never change the running system. Ich behalte das auch so bei, das soll einfach daran erinnern, Träume werden wahr, denn so ist es ja geworden und wie du vorhin schon gesagt hast, das Double war toll, aber mal gucken, was nächste Saison geht. Insofern, genau, ist das mein Reiseutensil, was ich immer dabei haben werde. Und bei dir?
Ich habe jetzt gerade parallel mal nach dem T-Shirt gegoogelt.
Ach so.
Also es ist ähnlich wie unser oder das Aufstiegs-T-Shirt des Vereins. Gewinnt jetzt auch keinen Modeschönheitspreis, aber es geht ja mehr um den sentimentalen Wert, glaube ich. Und was da für was es steht. Ich brauche auf jeden Fall eine gute oder einen Terminplaner so für die ganzen. Mittlerweile ja auch das Handy, weil das Handy auch eine Karte anzeigen kann. Aber Termine und Reiserouten planen wird auf jeden Fall für mich ganz wichtig, weil ich in ganz vielen Stadien der ersten oder jetzigen ersten Liga noch nicht war. Und da muss ich auf jeden Fall erstmal gucken, wie ich das alles hinkriege, weil ich will auf jeden Fall so viel, wenn nicht sogar am besten alles mitnehmen, was geht diese Saison, weil wer weiß, wann das wiederkommt. Die letzten Ausflüge in die erste Liga, ne, waren ja jetzt nicht so von Erfolg gekrönt für St. Pauli, aber man weiß ja nie, das waren ja auch andere Zeiten.
Absolut.
Liebe Vanessa, ich danke dir sehr für den Einblick in Bayer Leverkusen und für deine Zeit heute Abend. Und ja, wünsche dir erstmal noch eine schöne Sommerpause und dann eine erfolgreiche Saison. Ein Titel fehlt ja noch oder zwei.
Genau. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Genau. Und ebenso. Ich freue mich auf die Spiele. In Hamburg vor allem das Spiel. Ja.
Alles klar. Danke dir. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Und so endet diese Episode von Millanton Meets Bundesliga. Alle weiteren Folgen findet ihr bei uns im Blog auf millanton.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Jeden Tag um 19.10 Uhr erscheint ein Gespräch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli!